Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist und eingeschaltet hast zu unserem Blick in die Bibel. Ich freue mich wie jedes Mal. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt Gruben und Dächer. Das sind Orte, an denen dir Gott neu begegnet. Okay, ihr seht hinter mir, ich habe mich entschlossen, ich mache kein Bild von einer Grube hinter mir, sondern ein Bild von einem Dach. Und wir blicken also hinaus auf die große Stadt von unserem erhöhten Punkt. Die Grube ist der Ort, an dem es dir nicht so besonders gut geht. Und das Dach ist der Ort, an dem du Gott ein wenig näher bist. Okay, ein bisschen näher am Himmel. Und es spricht zu uns. Es passieren interessante Sachen in Gruben in der Bibel und auf Dächern. Und es ist so gut, habe ich mir gedacht, da muss ich unbedingt mit euch drüber reden, denn es spricht zu uns. Denn ich garantiere dir mal eins. Du landest immer wieder mal in der Grube. Und du kommst immer wieder mal aufs Dach, zumindest zieht dich der Herr da hinauf und dann hast du eine Begegnung mit Gott, ohne das vielleicht unbedingt jetzt geplant zu haben. Aber es ist gut, dann vorbereitet zu sein. Amen. Also Gruben, ich habe mir gedacht, wir fangen mit Gruben an. Ich habe mir gedacht, wir fangen mal mit einem Vers überhaupt an. Psalm 23, Vers 4. Wer weiß, was da steht? Und wenn ich auch wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich, kein Unglück, denn dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Schau, der Stecken, den hat der Hirte gehabt und mit denen hat er auf die wilden Tiere eingedroschen, die die Schafe beißen wollten. Und mit dem Stab, der hat so eine Rundung vorne dran, ja, der ist krumm, mit dem zieht er die Schafe wieder aus dem Dickicht, wenn sie sich verlaufen haben. Ist gut. Also Gott wehrt deine Feinde ab und er zieht dich wieder auf den rechten Weg. Das macht er. Aber die Sache ist die, wenn ich auch wandere im Tal des Todesschattens. Du wanderst immer wieder mal im Tal des Todesschattens, und zwar ob du willst oder nicht. Das kommt einfach. Was machen wir jetzt, wenn wir im Todestal sind, wenn wir in der Grube sitzen? Dann erinnern wir uns an Hiob. Hiob Kapitel 36, Vers 15. Aus Gruben kommen wir wieder raus mit Gottes Hilfe, aber wir wandern immer wieder einmal hinein, ohne dass wir uns darum beworben haben, dass wir uns das ausgesucht haben. Es passiert einfach. Und da spricht dann Hiob 36, Vers 15 zu uns. Den Elenden rettet er in seinem Elend und öffnet durch Bedrängnis sein Ohr. Also, der Herr rettet dich, aber er öffnet durch Bedrängnis dein Ohr. Weißt du, was Bedrängnis für eine Aufgabe hat aus Gottes Sicht in deinem Leben? Dass du dich wieder mehr auf ihn konzentrierst und dass du wieder größere Ohren bekommst, dass du dich wieder auf die wichtigen Sachen im Leben konzentrierst, diese ganzen anderen Sachen mal weglässt, Fernsehen, Alkohol, Urlaub, alles mal weglässt und dich wieder auf ihn konzentrierst, auf ihn ausnordest. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Ein super gutes Beispiel finden wir im 1. Mose. Okay, und ihr kennt den jungen Mann, der da in der Grube steckt. Das ist diesmal in Kapitel 37. Das ist Josef in der leeren Zisterne. Seine Brüder, die sehen, wie er ankommt. Seine Brüder sind in der Wildnis. Und Josef kommt ihnen in die Wildnis entgegen. Der, dessen Begabungen der Vater sieht. Der, der sich seine eigenen Begabungen so sicher ist. Und die Brüder, auf die kommt der Geist Kains. Und die sagen, den besiegen wir, den legen wir um. Und dann werden seine Träume nicht wahr. Dann wird der nicht die Firma mal übernehmen. Dann wird der nicht unser Chef werden. Tja, dann hat er's. Also die sind neidisch, die sind boshaft. Und dann nehmen sie ihn, seine eigenen Brüder, seine eigenen Kollegen sozusagen, ziehen ihm sein Gewand aus, seinen vielfarbigen, bunten Mantel, den Gott ihm gemacht, also den der Vater ihm gemacht hat. Und dann stecken sie ihn in eine Zisterne und dann machen sie den Stein drauf. Die Zisterne ist ein Loch im Boden, das zum Glück trocken ist. Dieses Loch ist trocken, die Zisterne ist trocken. Es war nicht Regenzeit. Puh. Aber jetzt ist da ein Deckel drauf und jetzt stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, du bist Josef, du sitzt jetzt in der Zisterne. Mach mal die Augen zu. So viel Licht kommt rein. Und du weißt, draußen vor der Tür, oberhalb dieses Steins, des Deckels, sind Leute, die dich umbringen wollen. Ob sie dich jetzt mit dem Messer abstechen oder ob sie dich, du willst gar nicht darüber nachdenken. Und du sitzt jetzt da in einer Ecke und du sagst, Herr, ich habe doch geträumt, dass ich zum Chef aufsteige, dass ich Abteilungsleiter werde. du hast mir doch verheißen, dass ich ein Leiter werde, dass ich Chef werde. Aber Herr, jetzt bin ich überhaupt kein Chef. Genau das Gegenteil von deiner Verheißung ist jetzt eingetreten. Jetzt sitze ich im Dunkeln und muss mir Gedanken über mein Überleben machen. Also stell dir mal vor, Gott schenkt dir einen Traum, du wirst zum Chef werden. Und im nächsten Moment wirst du gefeuert. Oder im nächsten Moment intrigieren deine Kollegen so sehr, dass du im Loch steckst. Und du kommst da scheinbar nicht mehr raus. Die machen dich so schlecht, dass du nicht mehr rauskommst. Alles ist dunkel um dich herum. Jetzt hast du nur noch dich selber und der Herr, der fühlt sich an, wie wenn er weit, weit weg wäre. Wenn er weit, weit weg wäre. Dabei ist er natürlich da. Aber es ist eine ganz, ganz üble Situation. Das ist ungefähr so, wie wenn wir hier für dich für Heilung beten und dann gehst du heim und es wird schlimmer. Oder wir bitten den Herrn für dich, dass du eine neue Aufgabe, eine neue Arbeitsstelle bekommst. Dann bekommst du eine und im nächsten Moment wirst du wieder gefeuert. Und dann sitzt du da und sagst dir, aber Herr, das ist jetzt genau das Gegenteil von dem, was du verheißen hast, was mir hier passiert. Du verheißt mir Gesundheit und ich werde krank. Du verheißt mir eine Stelle als Manager und ich verliere meinen Job. Was ist denn da los? Du sitzt also in der Grube. Und jetzt hast du die Möglichkeit zu sagen, hat ja alles doch keinen Wert. Und dann gehst du an die Hausbar und betrinkst dich, sofern deine Hausbar hast und da Alkohol drinsteht. Oder du machst es anders. Oder du machst es wie Josef. Du sagst, Herr, im Moment sieht es überhaupt nicht danach aus, dass ich jemals wieder lebendig aus dieser Grube rauskomme. Vielleicht schießen sie mich ja mit Pfeilen ab. Ja, oder vielleicht erschlagen sie mich mit den Stecken, die sie normalerweise als Hütten für die Raubtiere und so weiter hernehmen. Er sitzt da und sagt, Herr, in deiner Hand ist mein Leben, aber ich sag mal, Herr, ich kann nicht sterben, denn ich bin ja noch nicht zum Chef geworden. Und du hast durch dein Wort mir verheißen, durch deinen Traum mir verheißen, ich werde Chef werden, also muss ich Chef werden, ich kann nicht sterben. Ich muss hier wieder rauskommen, ich muss hier weiterleben, einfach um deines Wortes willen, Herr, Herr. Dann geht der Deckel auf und sie ziehen ihn raus. Und Josef sieht lauter ernste Gesichter, feindselige Gesichter, die Gesichter seiner Brüder und dann die Gesichter von midianitischen Händlern, die ihn anschauen, die ihm den Mund aufmachen, die Zähne anschauen, wie wenn er ein Pferd wäre, ja, ihm zurücktreten, ihn anschauen und sagen, ja gut, na, spann mal die Muskeln an, okay, alles klar, gut, wir kaufen ihn. Wie viel? 20 Silberstücke. Und dann muss Josef zusehen, wie er in die Sklaverei verkauft wird. Der die Verheißung hat, der wird zum Chef, der wird zum Sklaven. Genau das Gegenteil von der Verheißung passiert. Aber der gibt trotzdem nicht auf. Wir wissen das. Und dann passieren viele, viele interessante Dinge. Eines macht Josef nie, er gibt nie auf. Er gibt nie auf, er gibt nie auf, er gibt nie auf. Und ich sage jetzt mal eins. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 20, Da sagt Paulus und der Herr durch Paulus, dass alle Verheißungen, die in der Bibel drinnen stehen, Ja und Amen sind in Christus. Alle Verheißungen sind Ja und Amen. Josef hatte eine Verheißung, einen Traum. Und du hast dann die ganze Bibel voll Verheißungen, die nicht nur Ja sind, sondern auch Amen. Amen bedeutet wahrlich, ihr könnt euch darauf verlassen, ich werde sie durchsetzen. Jetzt, was muss ich machen? Ja, einfach nicht aufgeben. Einfach sagen, Herr, es wird was werden. Herr, ich muss aus dieser Grube wieder rauskommen. Denn du kannst auch aufgeben und dann in der Grube sterben. Das gibt's auch. Es gibt's leider auch. Aber das muss ja auf dich nicht zutreffen. Bist du noch da? Schau, die Kraft des Glaubens, ich sagte, die Kraft des Glaubens, die hat diesen, erstmal hat es Licht geschaffen in Josef, dann hat es den Deckel weggesprengt von dieser leeren Zisterne, hat ihn wieder rausgebracht und hat ihn zum Schluss bis auf den Thron des Pharao, des Vize-Pharao gebracht. Wäre nie passiert, wenn er die Zuversicht verloren hätte. In Hebräer, Kapitel 10, Vers 36, 37, 38, kannst du nachlesen, da heißt es, werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Wenn du die Belohnung haben willst, dürfst du die Zuversicht nicht wegschmeißen. Amen? Okay, gut, jetzt waren wir lange genug in der Grube. Aber du kommst immer wieder in Gruben und diese Gruben, die können sich manchmal ziehen. Ich habe gehört, bei euch, bei Mitarbeitern aus der Gemeinde hier, die saßen in einer Grube 5 Jahre lang ungefähr? Sieben. Bitte? Sieben Jahre Grube. Ja, die Sache ist nämlich die gewesen, dass eine Elektrofirma behauptet hat, die hätten viel, viel, viel mehr Strom verbraucht, als sie verbraucht haben. Na, fünfstelliger Betrag, na, den sie dann angeblich geschuldet haben. Ja, was magst du in so einem Fall? Dann kannst du die Zuversicht wegwerfen und kannst flennen und kannst sagen, oh Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, der Herr hat dich nicht verlassen. Der will nur mal sehen, wie du jetzt hier reagierst. Und die haben halt gekämpft, ja, und sind dran geblieben, haben widersprochen und so weiter. Und jetzt hören wir, dass die Elektrofirma gesagt hat, ja, also gut, dann lassen wir es eben. Und haben auf diesen fünfstelligen Betrag verzichtet, weil sie sowieso eh kein Recht drauf hatten. Verstehst du? Manchmal musst du dich da wehren, manchmal musst du da die Zähne zusammenbeißen und durchgehen und sagen, hey, der Herr ist mit mir, wer soll gegen mich sein? Wenn du allerdings natürlich die Elektrizität wirklich verbraucht hast, dann bezahlst du auch. Logo. Weil manche sagen dann, ja genau, bist du, nee, du musst deine Rechnungen schon bezahlen, wenn sie berechtigt sind. Sagen wir mal Amen. Okay, lass uns jetzt aufs Hausdach gehen. Es gibt in Josua Kapitel 2 ein Hausdach. Da gibt es auch eine Frau in einer Stadt, in einer Stadt, die dem Untergang geweiht war, die Gott verlassen hat, von der Gott gesagt hat, diese Stadt wird untergehen. Auf ihr ruht mein Fluch. In dieser Stadt hat eine Frau gewohnt, die nicht durch ihren heiligen Lebenswandel bekannt war, sondern sie war eine Hure. Und man muss dazu wissen, Huren waren damals nicht einfach nur Huren, so wie heutzutage, sondern die waren damals Priesterinnen heidnischer Götter. Also wir haben sie mit einer Priesterin heidnischer Götter zu tun. Aber die hört vom Gott Israels, wie er sie aus Ägypten geführt hat, wie er Zeichen und Wunder für sie getan hat, wie er sie in der Wüste versorgt hat, alle diese Dinge, die hört sie so aus der Ferne. Und jetzt hört sie, dass da Christen irgendwo, also dass da Gläubige irgendwo in der Gegend sind. Sie weiß nicht, dass Kundschafter in die Stadt gekommen sind. Sie hat auf jeden Fall ein starkes Bedürfnis, mal diesen Gott kennenzulernen. Sie möchte so gern mal mit jemandem über Gott reden. Aber sie trifft niemanden und sie kann ja auch nicht rausgehen zu Israel und sagen, mich interessiert euer Gott, weil es ihre Gesellschaft, in der sie wohnt, da ist der Gott Israels also ganz, ganz schlimm. Da hasst man die Israeliten. Jetzt fühlt sie sich also hingezogen zum Gott Israels. Gleichzeitig ist es gesellschaftlich aber vollkommen unmöglich für sie, mit Gläubigen Kontakt aufzunehmen. Und jetzt geht sie auf ihr Hausdach hinauf. Denn unter dem Flachshaufen auf ihrem Hausdach, da liegen zwei Israeliten. Die sind gekommen und die hat sie dort versteckt, als sie mitgekriegt hat, wer sie sind. Die sind jetzt sozusagen ihr Feindsender, verstehst du? Die sind jetzt ihre Radiostation, die sind jetzt ihr TV-Sender. Keiner in der Stadt weiß, was sie heimlich hört. Und so geht's jetzt also hinauf aufs Dach. Und auf dem Dach ist man ja dem Himmel ein wenig näher. Und dort setzt sie sich hin und beschäftigt sich mit ihrem Flachshaufen. Aus Flachs, wer das weiß, macht man Seile. So, sie ist also bei der Arbeit hier oben. Wenn sie jemand sieht von einem anderen Hausdach her oder jemand fragt, was sie macht, ich arbeite, sie dreht Seile. Aber während sie bei der Arbeit ist, hört sie Wort Gottes. Sie hört bei der Arbeit zwei Prediger. Wenn der eine müde ist, dann hört sie den anderen, der redet dann weiter. Und so lässt sie sich aufklären über Israel. Finde ich gar nicht so schlecht. Was macht die Frau? Die hört bei der Arbeit Wort Gottes. Sagt dann mal eins, das kannst du auch. Und für manche ist das eine Rettungs, wie sagt man, Lifeline, ein Anker, okay? Du kannst, ohne dass das groß jemand mitkriegt in deiner Familie und in deiner Gegend, in deiner Gesellschaft, kannst du das Wort Gottes hören. Und du kannst auf die Art und Weise dich zum Gott Israels bekehren, ohne dass es allzu viele merken. Und wenn dann die Stunde der Heimsuchung kommt, Und die Gesellschaft, in der du drinnen steckst, untergeht, dann wird der Gott, dem du dein Leben anvertraust hast, dafür sorgen, dass du und deine Familie nicht mit untergehen, sondern du wirst geschützt, du wirst gesegnet, du wirst gerettet. So, diese Frau, die ist als Hure aufs Hausdach hinaufgegangen und als Heilige ist er wieder runtergekommen. Ja. Was ist passiert? Diese Kanaaniterin ist nicht mit der Stadt Jericho untergegangen. Obwohl sie Kanaaniterin war, ist sie gerettet worden. Also wir sehen hier keinen allzu eng gefassten ethnischen Volksbegriff bei Gott, sondern die, die im Herzen an ihn glauben, die sind ihm recht. Egal, ob sie Kanaaniter sind oder ob sie Israeliten sind. Was nämlich dann passiert ist, ist Folgendes. Diese Frau ist dann aufgenommen worden in Israel, weil sie die Kundschafter beherbergt hat. Und dann hat einer von den Kundschaftern, der zufällig ein Fürst aus dem Haus Juda war, sich in die verknallt. Das finde ich jetzt gar nicht so schwierig, ja. Die hat eben das Leben gerettet, ihr habt da eine gemeinsame Geschichte. Du hast sie zu Jesus geführt, finde ich gut. Sozusagen. Und dann heiratet er die. Und sie, die Kanaaniterin, verstehst du, mit Migrationshintergrund sozusagen, die wird eine Fürstin im Haus Juda und eine der Urgroßmütter von Jesus. Es war gut, dass sie auf dem Hausdach seinerzeit war, würde ich mal sagen. Sie hat dort, dadurch, dass sie bei der Arbeit Gottes Wort gehört hat, Rettung erfahren und Schutz bekommen. Gott hat seine Engel geschickt und die haben über ihr gewacht. Finde ich gut. Eine gute Hausdach-Story. Amen. Finde ich gut. Also, was lernen wir daraus? Von Josef lernen wir, schmeiß deine Zuversicht nicht weg, sie hat eine große Belohnung. Wirf das Wort Gottes nicht aus dem Fenster, sondern bleib dabei. Es gibt sich dann schon. Es gibt sich dann schon. Ja, dein Glaube sprengt den Deckel weg. Und bei dieser Frau lernen wir, egal was deine Geschichte ist und wenn sie noch so schmutzig ist, du gehst als Hure zum Herrn, in Anführungszeichen jetzt bitte, und kommst als Heilige wieder runter. Du bekommst einen neuen Anfang und dann stellen wir fest, dass deine Vergangenheit nicht deine Zukunft ruinieren muss, sondern im Gegenteil. Und ich sagte mal, wenn du mit Jesus gehst, dann liegen deine besten Tage noch vor dir. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, deine besten Tage liegen noch vor dir. Liegen noch vor dir. Amen. Lass uns mal den Jeremia anschauen. Wir sind in Jerusalem. Und Jerusalem wird belagert von den Babyloniern. Und es steht ein Prophet auf, Jeremia, der völlig anders predigt als alle anderen Propheten. Jeremia sagt, die Stadt wird untergehen. Judäa wird untergehen, Juda wird untergehen. Geht hinaus zu den Babyloniern, ergebt euch und dann geht's euch gut. Wenn ihr hier bleibt, wird die Stadt untergehen, die Stadt wird mit Feuer verbrannt werden. Also der predigt gegen das, was die Regierung will. Die Regierung sagt, durchhalten um jeden Preis, durchhalten um jeden Preis. Und Jeremia predigt genau das Gegenteil. Ich meine, das ist ziemlich schwierig, wenn du in einer Kriegssituation für den Feind predigst und nicht für deine eigenen Leute. Und natürlich kamen dann die Generäle zusammen und die Minister zusammen und die haben zum König gesagt, dieser Mann betreibt Wehrkraftzersetzung, Wehrkraftvernichtung wäre das richtigere Wort gewesen. Den müssen wir besiegen, wir müssen ihn aus der Gegend schaffen, wir müssen ihn abschaffen, wir müssen ihm den Mund verbieten. Und was macht der König? König hier ist gleichzeitig auch Richter. Okay? Ein König ist immer auch ein Richter gewesen. Und was macht der Richter? Der Richter sagt, na ja gut, wenn die Staatsanwaltschaft drauf besteht, dann verurteilen wir ihn halt. Wofür? Für seine Meinung, dafür, dass er etwas gesagt hat, was der Regierung nicht gepasst hat. Okay, das hat so eine alte Geschichte. Passiert immer wieder mal. Und dann nehmen die ihn, pass auf, dann nehmen die diesen Jeremia und stecken ihn in eine Zisterne. Aber die ist nicht trocken, sondern die ist schlammig. Die ist noch schlimmer als die von Josef. Und dann machen sie auch den Deckel drauf. Und diese Zisterne, die ist im Gefängnishof. Also der ist nicht nur im Gefängnis, sondern der ist auch noch im übelsten Teil des Gefängnisses. In einer schlammigen Zisterne. Weißt du, wie es in einer schlammigen Zisterne stinkt? Furchtbar. Du magst also nichts anderes, als dass du das Wort Gottes predigst, so wie der Herr dir das aufgetragen hat. Das musst du. Denn es ist eine Sache, wenn der König gegen dich ist. König ist ein Mensch. Es ist was anderes, wenn Gott zu dir sagt, hey, meep. Auftrag nicht ausgefüllt, ja, durchgefallen, dann ist es dumm. Wenn der Herr dich aussortiert, ist es schlecht. Jetzt, was passiert? Der Mann hat gemacht, was Gott gesagt hat und er ist deswegen trotzdem im Schlamm versunken. Und jetzt steht er da. Der kann sich nicht mal richtig hinsetzen, denn sonst sitzt er mit dem Hinterteil im Schlamm. Überlegt er das mal. Es ist eine furchtbare Situation. Ein schwaches, ein korruptes, auf dem absteigenden Ast befindliches Rechtssystem, hat ihn verraten, hat seine Rechte nicht gewahrt. Denn es gibt kein Gesetz gegen das, was Jeremia gemacht hat. So, also die obersten Ebenen der Regierung, die sind gegen ihn und arbeiten gegen ihn und vernichten ihn. Und sie sind fast am Ziel. Aber, sag mal aber, es passiert was Gutes. Ein Mann namens Ebed-Melech, das heißt Diener des Königs. Ein Äthiopier, ein Afrikaner, einer mit einer dunklen Hautfarbe, einer, der kein Jude ist, sondern ein Äthiopier, ein Afrikaner. Der glaubt an den Herrn. Und der aus der mittleren Schicht der Verwaltung, der setzt sich für Jeremia ein. Das ist einer, den Jeremia überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Jeremia kann an den gar nicht denken. Er weiß nur, dass die Leitung und die Regierung, die sind alle gegen mich, die vernichten mich und ich bin hier auf dem absteigenden Ast. Oh Gott, aber, sagen wir nochmal aber. Aber es gibt einen, der sich für ihn verwendet. Und ich sage nochmal eins, wenn du in Schwierigkeiten steckst, nur eben deswegen, weil du getan hast, was richtig ist. Wenn man auf der Arbeit oder von wo auch immer aus gegen dich intrigiert hat und du jetzt in Schlick und Schlamm steckst, es gibt jemanden, sagt der Herr zu dir, der sich für dich verwendet, den du nicht kennst, aber der dich kennt. Der zieht im Hintergrund die Strippen und Hilfe ist unterwegs. Das ist ein Wort für manche von uns. Hilfe ist unterwegs zu dir. Du sagst, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Natürlich nicht. Du kannst dir nicht mehr selber helfen. Du bist vollkommen am Ende. Alles, was du jetzt machen kannst, ist zum Herrn rufen. Mach das. Und jemand aus der mittleren Verwaltungsebene verwendet sich für ihn. Dieser Ebed-Melech, der geht zum König. Der sagt, König, da muss er ja umkommen, der Jeremia. Gib ihm doch Hafterleichterung. Und der König sagt, ja, allzu gut, dann mag's halt so. Und der Richter, der ihn gerade noch zu einer hohen Strafe verurteilt hat, der unterschreibt jetzt sein Urteil zur Hafterleichterung. So kommen die jetzt raus. Und nicht nur das, ihm wird auch sanft geholfen, unserem Jeremia. Der Deckel geht also wieder von der Zisterne und Jeremia kann gar nicht genau erkennen, wer das jetzt ist. Denn der ist ja schwarz, verstehst du? Ne? Und er sagt, ist da wer? Und der Mann lächelt und dann sieht er die weißen Zähne. Und er sagt, ich helfe dir. Du erkennst mich nicht und erwartest es auch nicht, aber ich bin für dich. Schau, Gott, es ist kein Jude, sondern es ist jemand auch wieder aus einem anderen Volk. Ich finde, das spricht zu uns, Leute. Und dann lässt der Lumpen und Lappen und so weiter hinab zu Jeremia. Und dann lässt er das Seil runter und er sagt, leg doch die Lappen hier auf das Seil. Und dann, wenn ich anziehe, dann tut's dir nicht so weh, wenn ich dich wieder raushol. Jemand holt dich raus aus deinen Problemen und er sorgt dafür, dass es dir nicht so weh tut, das rausgeholt werden. Ich finde es gut, es ist ein Mann, der richtig gut ist. Und so ziehen sie ihn also raus und dann putzen sie ihn, säubern ihn, geben ihm neue Klamotten anzuziehen. Er kriegt wieder was zu essen und was zu trinken. Er muss im Gefängnis bleiben und er bleibt dort auch so lange, bis die Babylonier dann die Stadt einnehmen. Aber immerhin, er hat Erleichterung und dann wird alles anders. Dann kommt Nebukadnezar höchstpersönlich zu Jeremia und sagt, wenn du willst, kannst du mit mir nach Babylon und wenn nicht, dann gebe ich dir einen Haufen Geld und du kannst bei uns hier bleiben, du kannst im Land bleiben in Juda. Und Jeremia kann sich nicht sofort entscheiden und dann sagt der König, also gut, dann bleibst du hier. Und er sorgt dafür, dass er also ein Auskommen hat. Es geht auch wieder weiter. Der Herr, der ebnet dir schon den Weg. Manchmal muss er erst bestimmte Leute aus dem Weg räumen. Nein, denn der König, der ungerechte Richter, der den Jeremia verurteilt hat, der hatte selber nichts zu lachen. Ich sage euch nicht, was der König mit ihm und mit seiner Familie gemacht hat. Okay, also gut, ich sag's doch. Weil offensichtlich ja wieder Leute mich so anschauen, so, jetzt sag halt. Pass auf. Die haben die Kinder von Jeremia, von dem König getötet. Was sie mit seinen Frauen gemacht haben, interessiert uns jetzt nicht so sehr. Sehr unappetitlich alles. Dann hat der König von Babylon ein Messer heiß gemacht und hat es dem vors Auge gehalten und hat ihn geblendet. So haben wir damals geblendet. Okay? Die haben ihn geblendet, die haben seine Augen geblendet. Finde ich ganz schlimm. Ja? Also, wenn sich jemand unrechtmäßig an dir versündigt, dann wird der Herr den zur Rechenschaft ziehen. Was du tun kannst, ist, für den zu beten. Ja, denn was hast du davon, wenn der sein Augenlicht verliert? Hallo? Gar nichts hast du davon. Im Gegenteil, du willst, dass diese Leute gerettet werden in irgendeiner Form, dass du das erreichst mit dem mit dem Evangelium, mit dem guten Wort. Und du willst nicht, dass die unbedingt Schaden nehmen. Du willst, dass sie sich bekehren, dass sie sich im Herzen ändern. Amen. Wir haben da keine Vernichtungsfantasien anderen Leuten gegenüber. Wichtiger Punkt. Auch diesen Leuten gegenüber nicht. Amen. Okay, lass uns wieder aufs Hausdach gehen. Seid ihr noch da? Seid ihr noch fit für ein Hausdach? Natürlich. Ein junger Mann namens Saul. Mit seinem Kumpel. Die suchen die Eselinnen des Vaters und durchziehen da die ganzen Landschaften, Landkreis hier und da. Die ziehen also durch die Länder, bis sie nach Rama kommen. So heißt die Stadt. Und dort erinnert sich der Diener des Saul, dass da ein Prophet wohnt. Sie suchen Führung. Und wo kriegt man besser Führung als bei einem Mann Gottes? So sehen die das. Und so gehen sie also zu dem. Und dem hat der Herr schon das Herz und das Ohr geöffnet. Und dem begegnen sie am Tor. Ich habe es letzte Woche schon erzählt. Saul sagt zu dem Seher, zum Propheten, wo ist denn hier das Haus des Sehers? Und Samuel sagt, ich bin der Seher. Geh mit. Und dann nimmt er den Saul und seinen Diener und dann gehen sie aufs Hausdach vom Haus des Samuel. Das waren alles flache Dächer damals, das waren Dachterrassen. Okay. Und da saßen sie dann und haben sich unterhalten. Samuel wusste etwas über Saul, was Saul nicht über sich selber wusste. Saul ging aufs Hausdach hinauf als Bauernbub, der Eselinnen gesucht hat. Er ging vom Dach wieder runter als König, als der nächste König Israels, als der erste König Israels. Und Samuel spricht jetzt mit ihm auf dem Hausdach oben. Und er erzählt ihm Sachen von Gott und aus dem Wort Gottes natürlich. Und er sagt ihm wahrscheinlich, ohne mit der Tür ins Haus zu fallen, wer er ist. Also wer Gott ist, wer Samuel ist natürlich. Und vor allem, wer Saul ist. Denn Saul bekommt aus diesem Dach oben eine neue Identität verpasst. Bisher warst du Bauernbub, aber jetzt bist du König. Hallo, das trifft dich doch irgendwo. Wenn ich jetzt hier stehe, stell dir vor, ich bin Samuel mit wallendem Rauschebart und ich sage zu dir, du warst ahnungsloser Verlorener, hast nicht gewusst, was du mit deinem Leben machen sollst. Ich sage dir, lad Jesus in dein Leben ein und er gibt dir neue Visionen und ich sage dir dann, wer du bist. Die Segnungen des Himmels und der Erde hat Jesus für dich erkauft. Wir dachten, er ist von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Sünden willen und um unserer Missetaten willen. Jesaja 53. Ja, und so hören wir diese ganzen Dinge, wer wir sind in Christus. Dass wir mit ihm versetzt sind auf den Thron zur Rechten des Vaters. Wir sind mit auf dem Thron. Wir kriegen eine neue Identität vermittelt. Verstehst du? Und so wie Saul eine neue Identität vermittelt bekommen hat, so bekommen du und ich eine neue Identität vermittelt. Wenn wir Ohren haben, das zu hören. Wir müssen da umdenken. Saul musste da umdenken. Denn jetzt war da plötzlich jemand anders. Schau, wenn du zu Jesus kommst, dann verändert sich auch dein inneres Wesen, dein Schicksal, dein alles verändert sich. Du bist plötzlich in Christus. Und wenn du in Christus bist, dann blickt der Herr Gott dich an, als ob du quasi Jesus wärst. Du bist nicht Jesus, aber er sieht Jesus in dir. Das ist es, was für ihn so toll und so großartig und so wichtig und so entscheidend ist, dass er für dich deswegen die Tür des Himmels auftut. Und dein Gebet steigt auf, das steigt nicht nur bis zur Zimmerdecke auf, sondern bis zum Herrn hinauf. Schau, das sind alles Dinge, die du jetzt erstmal erfahren musst. Und dann musst du es ja mit beiden Händen ergreifen. Denn was magst du, wenn es dir geht wie Josef oder wie Jeremia? Dass du zwar ein Kind Gottes bist und im Willen des Herrn unterwegs bist, aber in der Gruppe sitzt. Dann ist es leicht, alles hinzuschmeißen und zu sagen, ach, das hat ja alles doch keinen Sinn. Nee. Deswegen ist es wichtig, dass du dich bei Zeiten immer wieder mal aufs Hausdach hinaufbegibst. Und Gott suchst und Gott begegnet dir dort neu. Gott begegnet dir im Gebet neu. Für uns ist unser Hausdach das Gebet. Okay, du musst nicht buchstäblich aufs Hausdach gehen, sondern du gehst ins Gebet. Aber du gehst wirklich ins Gebet. Du checkst nicht E-Mails beim Beten. Oh Herr, segne Mama, Papa, mich und die Oma und den Opa und die Kinder. Ja, was war es jetzt? Ach ja, verstehst du, das ist kein Gebet, das ist Quatsch. Du lässt alles erstmal und du gehst zu ihm und konzentrierst dich auf ihn und du hörst ihm zu. Meistens willst du im Gebet, dass Gott dir zuhört. Aber dein Leben wird viel, viel leichter, wenn du mal Gott zuhörst und hörst, was er über dich sagt. Was er jetzt für Qualitäten in dir sieht, die du selber vielleicht noch gar nicht siehst. Was er für Kraftausstattungen für dich hat, die du noch überhaupt nicht ergriffen hast. Stell dir vor, dir wird plötzlich gesagt, du hast hier ein Konto, ein Treuhandkonto, auf dem ist 1 Million. Das kannst jetzt du im Sinn Christi ausgeben, stell dir nur vor. Ich sage, du wusstest gar nicht, dass ich so viel habe. Genau, was machst du jetzt damit? Das ist die Frage. So hast du Fähigkeiten und Segnungen und Gaben, an denen du im Moment noch vorbeigehst, weil du sie nicht kennst, weil du nicht auf dem Hausdach warst und Samuel gehört hast. Wisst ihr, dass die Bibel sagt, bei Petrus, dass wir alle Christen, Könige sind und Priester. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, na du König. Jetzt pass mal auf. Jetzt zieh dir das einmal an. Zieh dir diese Socke mal an. Oh, ich bin ein König. Bedeutet, ich habe Einfluss. Meine Worte haben Einfluss bei Gott. Ich bin ein Priester. Ich bin König und Priester. Als solche gehe ich durchs Leben. Was bedeutet das überhaupt? Schau, das sind die Gedanken, die du mal denken musst, ganz bewusst. Die meisten von uns, die beten anders. Amen. Also setz dich mal hin. Vorschlag zur Güte. Ich bin König. Was bedeutet das? Gott nimmt mich als König ernst. Nehme ich mich selber als solche ernst? Okay? Und dann denk nach, was das für Implikationen hat. Oder du bist Priester. Ein Priester hat Zugang zu Gott, erstens. Und zweitens, er bringt die Anliegen seines Umfeldes zum Vorteil, zu Gott. Also hast du da also Aufgaben. Und was macht Saul? Der kommt vom Dach wieder runter, jetzt wo er König ist. Und er geht heim. Und was macht er, was ein König halt so macht? Er geht aufs Feld und pflügt da. Tja, er ist noch voll in seiner Bauernbub-Identität gefangen. Kannst du das sehen? Aber, schau, Gott macht dich ja nicht zum König einfach zwecks der Gaudi, weil sich das gut anfühlt und weil du dann Privilegien hast. Vielmehr ist es so, dass Könige Macht haben, Könige Vollmacht haben, Könige auf Ressourcen zugreifen können, Könige Problemlöser sind. Einen König, der sich nur im Harem herumtreibt, den braucht kein Mensch. Wir brauchen einen, der uns vor unseren inneren und äußeren Feinden beschützt. Das ist dann ein König nach Gottes Sinn. Okay? Dafür hat er Militär und Polizei, Rechtssystem und Gesetze, diese ganzen Dinge erfunden, der Herr. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Ehrbarkeit und Gottseligkeit, sagt Paulus. Jetzt ist er also König, aber er lebt noch nicht so. Aber jetzt hört er, dass in Jabesh, in Gilead, jenseits des Flusses, ein Ammoniter angekommen ist. Und zwar mit seiner marode Bande. Eine Kompanie Söldner ist gekommen und terrorisiert eine Stadt. Und da kommt der Geist Gottes über Saul. Und er wird zum Problemlöser. Könige sind Problemlöser. Er wird sauer. Er muss überhaupt Gott nicht fragen und Gott nicht suchen, denn er weiß jetzt intuitiv, was Sache ist. Manchmal kannst du das Gebet sparen und musst nur aktiv werden. Er sagt, alle, kommt zu mir, bringt eure Schwerter mit und wir ziehen aus gegen Jabesh in Gilead. Und wer nicht mitmacht, dessen Vieh wird so ergehen wie dem. Und dann lässt er ein Vieh zerteilen und schickt die Teile umher. Kommt oder eurem Vieh geht so wie dem Vieh hier. Und sie sagen, oh, der König greift durch, ui, der setzt sich durch, der lässt hier einen Befehl erklingen und ich sag mal, wir kommen ja mal besser in die Gänge hier, ja. Und dann kommen die also und es kommt eine Übermacht und befreit Jabesh in Gilead. Und jetzt ist er der Held in Jabesh. Und jetzt ist er der Held in ganz Israel, denn Gott war mit ihm und er hat eine große Befreiung bewirkt. Und sie merken, Israel merkt, hey, wir haben hier einen Befreier, die Philister, unsere Bedränger werden zurückgeworfen. Wir schnaufen wieder leichter, wir sind wieder das Volk Gottes. Gott ist zu uns gekommen, Gott segnet uns. Sehr gut, jetzt geht's los. Und so sind sie jetzt unterwegs. Es bricht eine bessere Zeit an. Warum? Weil der Mann tut, wozu er gesalbt worden ist. Mai. So, zieh dir die Identität an, die Gott für dich hat. Du bist in Christus. Lies mal die Bibel nach diesem Maßstab, Und denk dran, jede Verheißung, die du siehst in der Bibel, ist Ja und Amen in Christus. Ich meine, ich bin seit mehr als 40 Jahren Christ und ich versuche immer noch irgendwie meinen Verstand, um diese Verheißung herumzuwickeln, verstehst du? Mir zu denken, für was könnte ich dann jetzt beten? Wie könnte ich ein bisschen die Welt schütteln? Naja, und dann schüttelst du halt los auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, Gruben und Dächer, wie Gott dir neu begegnet, so heißt meine Botschaft. Also Jeremia hatte außergewöhnliche Helfer, so wie du außergewöhnliche Helfer bekommen wirst. Und Saul, der musste sich eine neue Identität anziehen. Ich bin jetzt nicht mehr Bauernbub, ich bin jetzt König. Aber er hat dann ja auch die Gelegenheit, sich zu profilieren, ergriffen und hat Probleme gelöst für das Volk Israel. Amen. Vielleicht eine Grube, mit der mache ich dann jetzt Schluss hier. Schau, Jesus wurde auch in eine Grube gelegt, ins Grab. Und da konnte er sich auch nicht mehr selber helfen. Überleg mal, der Teufel hat Menschen angeleiert, dass sie den Sohn Gottes ermorden. Und dann haben sie ihn in einen Stein hineingelegt. Diesen Stein, dieses Felsengrab, haben sie mit einem Stein verschlossen. Dann haben sie diesen Stein versiegelt. Dann haben sie eine Wache drumherum gestellt. Also Jesus war quasi toter als tot und hilfloser als hilflos. Da ging gar nichts mehr. Er lag in der Grube sozusagen. Aber in den Psalmen und natürlich auch im zweiten, in der Apostelgeschichte Kapitel 2, da sagt Petrus es dann, du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Der Heilige ist Jesus, der selber keine Sünde getan hat und er hat die Verwesung nicht gesehen. Denn es ist was passiert. Der Herr hat auch himmlische Helfer gehabt. Okay? Einen Engel, der aus dem Himmel kam und die ganzen Wächter ausgeschaltet hat. Die sahen ihn erstarrt und wurden wie Tote. Die sind in Ohnmacht gefallen. Vorsichtshalber in Ohnmacht. Bevor die hier anfangen, da Krieg zu führen gegen eine Macht, die ihnen über ist, haben sie sich gedacht, nein. Und sind wie die viktorianischen Jungfrauen, ja, in Ohnmacht gefallen. Und dann hat der Engel das Grab geöffnet. Hat sich um das Siegel, das amtliche Siegel der Römer, einen Dreck geschert. Ja. Egal, wie viel Papierkram und wie viele Anträge und wie viele Dinge es da waren, die alle gegen Jesus gesprochen haben, der Engel hat die einfach weggebürstet. Und dann kam der Geist Gottes und ist in den Leib Christi hineingefahren. Sein Geist, seine Seele haben sich wieder vereinigt mit dem Leib und dann ist er auferstanden. Dann ist er auferstanden und das Licht brach hervor und seitdem geht er und macht einen Siegeszug über die Erde. Und du bist in diesem Christus mit drinnen. Du bist also tatsächlich mehr als ein Überwinder. Denn Jesus hat das Grab gesprengt und du bist jetzt in ihm. Verstehst du, du hast mit ihm das Grab gesprengt und er sprengt auch deine Gräber und deine Gruben. So, ich sage dir mal eins, der Herr ist Gott. Und kein anderer kann ihm das Wasser reichen. Und wenn er sich für uns verwendet, ja, wer soll dann gegen uns sein? Amen. Okay, gut. Du sagst jetzt vielleicht, also ich habe Jesus noch nicht in meinem Leben. Ich gehöre jetzt noch nicht so richtig dazu, zu den Überwindern und überhaupt. Aber ich würde gern. Dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, Jesus in dein Leben einzuladen. Das ist ganz einfach. Sag mit mir. Und wir beten alle miteinander. Sag mit mir. Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Der Startschuss ist gefallen. Du bist unterwegs in der richtigen Richtung. Jetzt halt fest an ihm. In Jesu Namen. Amen.